Haus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Heute an meiner Seite, eigentlich wie immer.
Ich wollte gerade sagen, wen hast du denn heute da? Also da bin ich jetzt aber auch mal gespannt.
Tanina. Man hört es schon an der Stimme.
Und Peter, man hört es am Verwirrtsein. Nein, wir freuen uns sehr. Ja. Wir sind total sortiert heute zur Folge 69, Schatten im Oberschenkel. Schön, dass ihr dabei seid. Wahrscheinlich hört ihr uns gerade schon auf RTL Plus. Da sind wir immer eine Woche exklusiv und dann in einer Woche überall, wo ihr uns sonst ganz gerne hört.
Und ihr findet uns auch im Netz bei Instagram unter Tatort Krankenhaus. Lasst gerne, sofern noch nicht geschehen, ein Abo da. Und wir fragen im Moment, ob ihr euch nochmal eine neue Sonderfolge und wenn ja, mit welchem Inhalt wünscht. Also lasst uns gerne eine Nachricht zukommen, gerne auch per Mail unter info@tatort-krankenhaus.de.
Was wünscht ihr euch für eine Sonderfolge? Das finde ich gut. Da müssen wir nämlich mal nicht arbeiten vorher, sondern wir arbeiten dann auf Anweisung. So, und wir starten. Was haben wir heute zuerst? Ich komme ja fast nicht drauf.
Eine Hörermail. Yay. Das war diesmal von Nadine und Lukas. Und die beiden schreiben:
Hallo ihr zwei, wir wollten nur sagen, dass wir jede Woche euren Podcast jeden Sonntag zum Frühstück hören. Vielen Dank dafür. Wir haben schon so viel gelernt und finden es immer sehr spannend. Eine Frage. Wie ist das denn, wenn man ein paar hundert Kilometer entfernt wohnt? Kann man sich dann trotzdem bei Ihnen melden, Herr Gellner? Ach schade, ich dachte bei mir. Natürlich, ihr könnt mich am Sonntag beim Frühstücken immer gerne anrufen. Aber Peter, Sie wollen zu dir.
Tja, ich kann es verstehen. Zurück zum Ernsthaften. Natürlich kann man auch auf die Distanz hin tätig werden. Also unsere Kanzlei beispielsweise, wir haben ja 8 Standorte im gesamten Bundesgebiet und wir sind auch bundesweit tätig. Und heutzutage ist es ja gar kein Problem mit den modernen Kommunikationsmitteln. Auch in Deutschland gibt es ja mittlerweile Telefon und E-Mail. Da kann man korrespondieren, das ist kein Problem. Was früher ein Problem war, war die Berechtigung, an allen Gerichten tätig zu sein. Also bis, glaube ich, im Jahre 2002 war es noch so, dass Anwälte nur bei Landgerichten und davor, glaube ich, sogar nur bei einem Landgericht zugelassen waren und auch nur da tätig sein durften. Aber zumindest durfte man bis 2002 nicht zum Oberlandesgericht gehen als Anwalt. Da gab es wieder spezielle Anwälte. Man spricht da von der Singularzulassung. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist nicht erlaubt. Alle Anwälte müssen bei allen Oberlandesgerichten im gesamten Bundesgebiet zugelassen sein und auch da auftreten dürfen. Das hat sich dann wirklich mit der Reisetätigkeit geändert. Früher mussten wir das immer übertragen an Kollegen. Ne, wenn wir jetzt eine Sache beim OLG in Zweibrücken hatten oder beim OLG in München, mussten wir einen Kollegen suchen, der da zugelassen war und der durfte nur für uns den Fall da verhandeln. Und mittlerweile dürfen wir da auch selber hinreisen und da auch entsprechend auftreten. Und diese Singularzulassung, die gibt es jetzt nur noch beim Bundesgerichtshof. Da gibt es 35 oder mittlerweile, glaube ich, 36 Rechtsanwälte, die dort auftreten dürfen, alle anderen Anwälte nicht. Und man versucht schon seit Jahren, das zu kippen, die Frage zu stellen, ist das noch verfassungsgemäß? Noch gibt es die, aber ich denke mal, so im Laufe der nächsten Jahre wird das auch fallen und jeder Anwalt kann dann zum Bundesgerichtshof gehen. In Strafsachen ist das beispielsweise so, da kann jeder Anwalt hin, in Zivilsachen ist das noch nicht so. Aber das wird sich, denke ich, in den nächsten Jahren ändern. Insgesamt nochmal alles zusammengefasst, ist es so, auch wenn man hunderte Kilometer entfernt wohnt, können wir als Kanzlei tätig werden, ob jemand in Flensburg wohnt oder in Rosenheim, das spielt keine Rolle. Wir sind an allen Landgerichten und an allen Oberlandesgerichten im gesamten Bundesgebiet tätig. Das gilt natürlich auch für alle anderen Patientenanwälte. Also Sie können sich sehr, sehr gerne mit Ihrem Fall bei uns melden.
Nadine und Lukas haben noch eine weitere Frage an uns und da möchten die so ein bisschen hinter die Kulissen bei uns gucken. Die fragen nämlich, wie läuft denn das eigentlich bei euch ab? Trefft ihr euch einmal in der Woche, um eine Folge für den Podcast aufzunehmen oder macht ihr mehrere an einem Tag? Also da möchte ich erstmal das Wichtigste vorne wegjagen. Ich treffe mich mit Peter auf gar keinen Fall. Das würde ich nämlich mental überhaupt nicht durchstehen. Wir machen das. Nein, also normalerweise treffen wir uns ja schon fast wöchentlich tatsächlich, um eine Folge aufzunehmen. Dann waren wir aber in der Woche ein bisschen faul. Und so würde ich sagen, nehmen wir eigentlich immer 2 Fälle auf. Normalerweise haben wir das auch lange Zeit gemacht. Wir beide in einem Raum. Aber jetzt gerade aktuell, da kann ich dich nur über den Bildschirm sehen. Wir sitzen weit auseinander.
Ja, im Moment bin ich ja noch im Ausland bis nächste Woche, aber dann treffen wir uns wieder. Und man muss immer sehen, die Fälle brauchen unterschiedliche Vorbereitungszeiten. Und je nachdem, wie man das in den Alltag, wir sind ja noch nebenbei berufstätig, einfassen kann, umso mehr Folgen, umso schneller es geht, umso mehr Folgen können wir dann auch aufnehmen. Und manchmal dauert es ein bisschen länger. Wir wollen auch mal eine Pause machen. Also es ist sehr unterschiedlich, aber so im Regelfall treffen wir uns doch jede Woche für eine neue Folge.
Und manchmal kommt es auch vor, dass wir schieben, also meistens ich. Also wenn wir schon aus dem Nähkästchen plaudern, eigentlich hatten wir gestern schon den Termin, aber ich war müde. Habe ich dir einfach eiskalt abgesagt.
Aber heute bist du hellwach, wie ich feststellen konnte.
Glockenhellwach. Heute ziehen wir es durch. Wir haben euch natürlich auch wieder einen spannenden Fall mitgebracht. Und über den sollten wir jetzt mal langsam reden.
Genau. Und es geht heute um Jochen. Der ist 47 und der hat Probleme mit seinem linken Knie.
Ja, das endgültig irgendwann nicht mehr mitmacht und diese Schmerzen sind für ihn eigentlich nicht neu. Seit Jahren hat er Probleme mit dem Knie. Verschleiß, sagen die Ärzte. Er hat versucht durchzuhalten, sich da durchzubeißen mit Schmerzmitteln, Physiotherapie, Orthesen. Aber irgendwann geht es eben einfach nicht mehr. Im Jahr 2010 entscheidet sich Jochen für eine Operation. Eine Knieendoprothese soll es richten, also ein künstliches Gelenk. Standard, sagt man ihm, Routine. Etwa 150.000 Knieprothesen werden jedes Jahr in Deutschland eingesetzt. Und auch bei ihm soll das ein Routineeingriff sein. Die Operation findet in einem norddeutschen Krankenhaus statt. Der Eingriff dauert etwas länger als erwartet. Gab es da vielleicht Komplikationen? Zunächst wird ihm davon nichts gesagt. Nach ein paar Tagen wird Jochen entlassen mit dem Gefühl, jetzt könne es bergauf gehen. Doch es geht nicht bergauf. Im Gegenteil, das Knie schmerzt weiter. Es schwillt an und entzündet sich. Ein Jahr später wird klar, es liegt ein Infekt vor. Er braucht eine Revisionsoperation. Dann eine weitere und noch eine OP. Und dann beginnt der Kreislauf. Operation, Hoffnung und wieder Rückschlag. Als ein sogenannter Spacer eingesetzt wird, ein Platzhalter aus Zement, der mit Antibiotika getränkt ist, hofft Jochen, dass die Infektion so zur Ruhe kommt. Aber die Schmerzen bleiben und die Entzündungswerte steigen. Sein Körper beginnt sich zu wehren gegen das Implantat, vielleicht auch gegen die ständigen Eingriffe und vielleicht auch gegen die Aussicht, dass das vielleicht alles hier gar kein Ende nimmt. Im Laufe dieser Jahre wird aus einem kräftigen Mann ein Patient, ein Fall, eine Akte und ein Dauerproblem. Und niemand spricht davon, dass sich vielleicht etwas bei der ersten Operation ereignet hat, das man übersehen hat. Noch nicht. Jochen kämpft, hat aber mittlerweile seinen Beruf verloren, seine Kraft und oft auch seinen Mut. Sein Knie ist mittlerweile steif, es ist entzündet und instabil. Die Ärzte entscheiden sich jetzt für einen drastischen Schritt, eine Arthrodese, das künstliche Versteifen des Kniegelenks. Keine Bewegung mehr, aber vielleicht endlich Ruhe. Der Eingriff gelingt technisch. Aber die Schmerzen bleiben und neue Beschwerden kommen hinzu. Kribbeln im Bein, nächtliches Brennen, Fieber ohne klare Ursache. Ein Katheter wird gelegt, direkt an den Rückenmarkskanal zur Schmerzbekämpfung. Intrathekal, sehr stark, dauerhaft. Aber mittlerweile ist Jochen längst nicht mehr er selbst. Er lebt mit den Schmerzen, die er hat, mit Entzündungen, mit einem Bein, das steif ist und trotzdem nie ruhig. Und er lebt mit dem Gefühl, dass etwas mit ihm nicht stimmt, dass etwas ja übersehen wurde. Im Jahr 2015, also 5 Jahre nach der ersten OP, zeigt eine Röntgenaufnahme zum ersten Mal etwas Unerwartetes. Jochen hat viele dieser Aufnahmen in seinem Leben jetzt schon gesehen, aber diese ist anders. Oben nahe dem Oberschenkelknochen ein Punkt. Hell, geometrisch, ein kleiner Fremdkörper, hoch oben im Oberschenkel. Niemand kann erklären, wie dieses Objekt dorthin kam. Jochen beginnt natürlich zu fragen, zu recherchieren und auch zu zweifeln. Und ganz, ganz langsam wird klar, dieser winzige Schatten auf dem Bild könnte der Anfang einer ganz anderen Geschichte sein. Der Radiologe äußert einen ersten Verdacht. Vielleicht eine Klemme, vielleicht ein Schraubenfragment, vielleicht sogar ein vergessenes Werkzeug. Jochen ist irritiert. Niemand hat bisher davon gesprochen. Der Arzt blättert durch alte Befunde, murmelt etwas von Artefakten. Vielleicht sei es ja alt und harmlos. Aber Jochen will jetzt Klarheit. Er erinnert sich an eine besonders lange OP, nämlich die gleich zu Beginn im Jahr 2010. Damals bei der ersten Knieprothese, die fast 4 Stunden gedauert hatte. Hatte man sich da zum Ende vielleicht ein wenig beeilt und unter Umständen ein Werkzeug vergessen? Jochen fragt, bekommt aber keine Antworten. Heute wissen wir, die Akten aus dem Krankenhaus geben auch nichts her. Keine Notiz, kein Bericht, kein Hinweis auf einen Fehler. Alles verlief regelhaft. Jochen kommt also an dieser Stelle nicht weiter und ja, lebt weiter mit diesem ominösen Schatten in seinem Oberschenkel. Er bekommt Antibiotika, Schmerzmittel, Spritzen und lebt in der Annahme, wenn es wirklich wichtig wäre, dann hätte doch jetzt jemand gehandelt. Doch der Schmerz bleibt mal dumpf, mal brennend, mal stechend und der Bereich um den Oberschenkel fühlt sich verändert an, wie wund, wie entzündet. Es vergehen wieder einige Jahre und mit ihnen wächst der Verdacht, nicht nur bei Jochen, sondern auch bei seiner Familie, seinem Hausarzt, einem neuen Orthopäden und auch einer Pflegekraft. Alle fragen sich, was ist das da in dem Oberschenkel? Warum ist das noch da und warum wurde es nie entfernt? Bei Aufnahmen im Jahr 2018 wird der Fremdkörper erneut sichtbar, diesmal deutlicher und auch größer. Die Bilder zeigen ein Metallstück, das inzwischen vollständig vom Knochen umwachsen ist. Und jetzt wird auch endlich klar, was da in Jochens Bein steckt. Es ist ein vergessenes Stück eines Bohrers. Ein Stück Metall, mehrere Zentimeter lang. Jochen ist fassungslos. Und es kommt noch schlimmer, denn was niemand sieht, rund um das eingekapselte Metallstück brodelt es regelrecht. Jochen hat eine chronische Entzündung, Mikroabszesse, also ein schwelender Herd mitten in seinem Körper. Mittlerweile ist es Herbst 2021, also 11 Jahre nach der ersten Knieoperation und 6 Jahre, nachdem Jochen zum ersten Mal von dem Fremdkörper in seinem Bein erfahren hat. Sein Bein ist inzwischen kaum noch zu gebrauchen, die Schmerzen sind konstant. Der Gang zur Toilette ist ein Kraftakt, der Schlaf gequält mit vielen Medikamenten. Gehen kann Jochen nur noch mit Gehhilfen und Treppensteigen ist völlig unmöglich. Und dann tritt Flüssigkeit aus der alten OP-Narbe aus. Zuerst wenig und hell, dann mehr und eitrig und der Geruch ist sehr beunruhigend. Ein Abszess, sagt der Arzt, ein massiver Infektionsherd tief im Gewebe. Die Bakterien haben sich offensichtlich ihren Weg gesucht und gefunden Richtung Oberfläche. Jetzt zögert tatsächlich niemand mehr. Jochen wird in die Klinik gebracht und dort ist die Diagnose eindeutig. Chronische Osteomyelitis, eine ausgedehnte Knochenentzündung. Ein Herd, der jetzt nicht mehr kontrollierbar ist, weder mit Antibiotika noch mit Spülungen, auch nicht mit einer weiteren Operation. Die Ärzte sind jetzt sehr klar in ihrer Einschätzung, das Bein muss ab. Jochen hört diese Worte, aber sie erreichen ihn nur ganz langsam. Er fragt nach Alternativen, nach einer zweiten Meinung. Also er will sein Bein unbedingt behalten. Aber es gibt jetzt keine Alternative mehr. Die Entzündung hat zu viel zerstört, sagen die Ärzte. Das Gelenk ist längst versteift, der Knochen porös und das Gewebe zersetzt. Und rund um das eingekapselte Metallstück, diese Bohrerspitze, wuchert die Infektion. Im Oktober 2021 wird Jochen am linken Oberschenkel amputiert, kurz oberhalb des Knies. Die Stelle, wo der Fremdkörper liegt, wird mit entfernt. Zum ersten Mal seit 11 Jahren verlässt das Metallstück, ein Bohrerrest, seinen Körper. Es wird steril verpackt, verwahrt, später analysiert. Jochen wacht aus der Narkose auf und weiß sofort, sein Leben hat sich komplett verändert. Ein Bein weniger, ein Stück Selbstständigkeit und er weiß, es liegt ein langer Weg vor ihm, wieder einmal. Die Wunde heilt nur langsam, der Stumpf schmerzt, pocht, nässt. Und unser Fall endet heute nicht mit dieser Amputation, denn Jahre später, im Rahmen einer Stumpfkorrektur, wird der Bohrerrest erneut Thema. Wieder Untersuchungen, wieder Diskussionen. Und Peter, schließlich dann der Gang zum Anwalt. Was waren denn jetzt für dich und für euch die ersten Schritte?
Ja, bevor ich die erläutere, würde ich gerne kurz auf ein wichtiges Moment eingehen. Ein Gerücht, was sich eigentlich immer noch hält. Ich weiß nicht warum. Viele denken, dass es, wenn es Dokumentationsversäumnisse gibt, hier war es ja so, dass im Jahre 2010 nicht eingetragen worden ist, dass ein Bohrerrest im Körper von Jochen verblieben ist. Also ein Dokumentationsversäumnis.
Das war die leere Akte.
Aber genau. Aber allein dieses Dokumentationsversäumnis, das hätte natürlich notiert werden müssen. Dieses Dokumentationsversäumnis allein führt aber nicht zu einer eigenen Anspruchsgrundlage. Das denken sehr, sehr viele Menschen. Ich weiß nicht, warum sich dieses Gerücht hält, über Jahrzehnte hinweg hält. Ich versuche das dann immer auszuräumen in Gesprächen mit Mandanten. Dokumentationsversäumnisse, es ist also etwas nicht notiert, was hätte notiert werden müssen, führen im günstigsten Fall zu Beweiserleichterungen. Also der Patient muss dann entsprechend weniger beweisen. Es wird angenommen, dass beispielsweise es ist eine Röntgenaufnahme nicht dokumentiert worden, dann wird davon ausgegangen, dass diese auch nicht durchgeführt worden ist. Und wenn das fehlerhaft ist und das zu entsprechenden gesundheitlichen Konsequenzen beim Patienten geführt hat, dann gibt es eine Haftung. Aber es ist keine eigene Anspruchsgrundlage. Allein dieses Versäumnis führt noch nicht zu einer Haftung. Das denken viele, aber dem ist nicht so. Also bis hin zu Beweiserleichterungen beziehungsweise bis hin zu Beweislastumkehr können Dokumentationsversäumnisse führen, aber auch nicht zu mehr. Das ist ganz wichtig, dass damit mal ausgeräumt wird, diese Gedanken, dass die dann auch ja bei Patientinnen und Patienten verloren gehen. Das ist das Wichtigste. So, jetzt hast du nach den ersten Schritten gefragt. Das war so, dass wir ein Gutachten über den medizinischen Dienst der Krankenversicherung eingeholt haben. Und das lag relativ zügig auch vor. Wir haben nur 6 Monate gewartet. Jetzt wirst du sagen, 6 Monate ist zügig. Ja, mitunter warten wir auch beim medizinischen Dienst 1 bis 2 Jahre auf das Vorliegen von Gutachten. Also es nimmt doch schon eine geraume Zeit in Anspruch. Dieses Gutachten, das uns dann übermittelt worden ist seitens der Krankenversicherung, war aus Sicht von Jochen leider negativ. Und ich will mich beschränken auf die Kernaussagen, die der Gutachter der Versicherung da getroffen hat. Und zwar, er sagt, alle Operationen, die durchgeführt worden sind, basieren auf einer vollkommen korrekten Indikation. Also die waren alle medizinisch indiziert und mussten alle so auch durchgeführt werden. Es gab dazu keine wirklichen Alternativen. Dann sagt er, das Abbrechen einer Bohrerspitze kann passieren. Es gehört immer zur Abschätzung des Operateurs, ob diese belassen oder entfernt wird. Es kann ja so sein, dass wenn man eine Bohrerspitze in diesem konkreten Fall entfernt, dass man dadurch einen größeren Schaden anrichtet, als wenn man sie belässt, weil man beispielsweise Gewebe abtragen muss, in Regionen vordringen, wo man vielleicht sonstigen Schaden, Nervenschaden verursachen kann. Und wenn die Bohrerspitze keine Beschwerden verursacht, dann kann sie vielleicht auch da bleiben, wo sie ist, auch wenn vielleicht die Gefahr besteht, dass sie weiter wandert, aber vielleicht auch nur in einem Raum, wo keine weiteren Komplikationen drohen. Und darum gibt es diese Fälle, wo man Fremdkörper einfach im Körper belässt, um nicht weiteren Schaden anzurichten.
Da habe ich aber mal kurz eine Frage. Man hat es ihm ja, also Jochen hat das ja nicht erfahren. Hätte man Jochen nicht vielleicht dann auch sagen müssen? Also er hat ja gar nicht gewusst, dass er diese Bohrerspitze in sich drin hat, dass sie da drin gelassen wurde. Ob nun jetzt aus Gründen der Absicht oder aus Versehen. Also wenn es doch Absicht gewesen wäre, dann hätte man ihm das doch hinterher sagen müssen. Passen Sie mal auf, Herr Patient, die ist da noch drin, das ist aber kein Problem. Er hat es ja einfach nicht gewusst.
Da hast du vollkommen recht, das hätte man tun müssen. Das ist ja das Dokumentationsversäumnis. Und das geht ja Hand in Hand mit dem Versäumnis, ihm das zu erläutern. Also nicht nur niederzuschreiben, sondern ihm zu sagen, hören Sie mal zu, Jochen, da ist eine Bohrerspitze, ist uns abgebrochen. Die haben wir aber nicht entfernt. Die ist jetzt an der Stelle, wo sie keinen Schaden verursachen kann. Das ist vollkommen richtig. Das hätten die machen müssen. Keine Frage. Ja. Aber das allein führt noch nicht zu einer Anspruchsgrundlage, nicht zu einer Haftung.
Okay, verstanden.
Das ist ein Versäumnis, wo man den Zeigefinger erheben kann, sagen, du, warum hast du das nicht gesagt? Aber allein das reicht nicht aus, um zu sagen, so, die Ärzte müssen jetzt für irgendetwas haften. Das ist natürlich auch vollkommen richtig, wenn man das System des Arzthaftungsrechts mit Fehler, und der Fehler muss zum Gesundheitsschaden, kausal zum Gesundheitsschaden geführt haben, heranzieht. Und darum ist das sicherlich bedauerlich, dass ihm das nicht gesagt worden ist, aber hilft ihm an dieser Stelle rein rechtlich gesehen auch nicht weiter. Okay. Und er hatte ja, das hattest du noch gar nicht gesagt, er hatte ja auch bemängelt, dass sein Bein deutlich verkürzt ist. Das haben wir häufig auch nach Hüftoperationen. Da hat man sehr häufig eine Beinlängendifferenz. Diese allein führt aber auch noch nicht dazu, dass man von einem Fehler zwingend ausgehen kann. Es kommt mitunter einfach zu diesen Beinverkürzungen. Das gilt auch bei Kniegelenken, die implantiert werden, also künstlichen Kniegelenken. Manchmal macht man das sogar ganz bewusst und gewollt, damit diese sogenannte Durchschwingphase des Beins erleichtert wird. Der letzte Punkt, du hast es oftmals angesprochen, die Infektionen, die aufgetreten sind. Da sagt der Gutachter, die sind auch schicksalhaft aufgetreten. Also das ist nicht durch irgendwelche Hygienefehler zu begründen, dass das so war. Man muss bedenken, Jochen war auch zuckerkrank. Er hatte eine insulinbedürftige Zuckerstoffwechselstörung und die führt auch gerne zu einer erhöhten Infektionsgefahr oder Anfälligkeit. Und das hat sich bei ihm schicksalhaft verwirklicht. Also der Gutachter sagt, es ist stets und zu jeder Zeit nach dem entsprechenden ärztlichen Standard sachgerecht gehandelt worden. Und gerade der Infektion ist man auch sachgerecht begegnet.
Also da war jetzt ja erstmal für Jochen gar nichts zu holen. So wie ich euch kenne, kann das nicht das einzige Gutachten in diesem Fall gewesen sein.
Nein, wir haben ein weiteres Gutachten eingeholt, weil man kann sich nicht immer nur auf ein Gutachten verlassen. Wir sprechen nachher nochmal darüber, was man da bedenken sollte und welche Wichtigkeit Gutachten haben können, aber sie können einen auch mitunter auf den falschen Weg, auf das falsche Gleis stellen. Und da sprechen wir ganz am Ende nochmal drüber. Aber kurz gesagt, wir haben noch ein Gutachten über die schlichtere Stelle der Ärztekammer eingeholt. Leider ist es aus Sicht von Jochen so, dass der Gutachter der Ärztekammer die Feststellungen des Gutachters des medizinischen Dienstes 1:1 geteilt hat, also überhaupt keine Abstriche gemacht hat und alles so bestätigt hat, wie der MD-Gutachter und auch gesagt hat, die Bohrerspitze konnte da ohne weiteres verbleiben. Die hat da keinen Schaden angerichtet, die musste nicht entfernt werden. Das Entfernen wäre von der Schadenfolge deutlich größer gewesen, als wenn sie verbleibt. Es hat gar keinen Schaden angerichtet. Natürlich, wenn man ihn gefragt hätte, das war zu dem Zeitpunkt nicht so, hätte man das dem Patienten sagen müssen, hätte er auch gesagt, natürlich muss man ihm das sagen. Aber wie gesagt, das führt nicht allein zu einer Haftung. Und er hat in seiner zusammenfassenden Beurteilung Folgendes ausgeführt. Ich will das nochmal vorlesen, weil es doch so interessant ist. Es handelt sich im Falle von Jochen um einen Kasus, welche die Kehrseite der Endoprothetik darstellt. Die erfolgreiche Versorgung von Gelenken mit Kunstgelenken erleichtert vielen Patienten das Leben und stellt die Lebensqualität wieder her. Leider gibt es Komplikationen wie Infektionen und/oder Lockerungen der Prothesen, welche zu solch schicksalhaften Verläufen wie diesen bei Jochen hier führen können. Er ergänzt das noch und sagt, dazu bestanden und bestehen multiple Nebenerkrankungen. Es lässt sich jedoch bezüglich der hier betrachteten Behandlung kein Behandlungsfehler feststellen. So, damit schließt das Ganze. Also wir haben ein weiteres negatives Gutachten. Und jetzt zu dem, was ich angesprochen habe. Wir haben zwei negative Gutachten und wir haben in dem Fall einen Selbstzahler. Also Jochen hatte keinen Kostenträger im Rücken, sprich eine Rechtsschutzversicherung oder einen Prozessfinanzierer oder den Anspruch auf Prozesskostenhilfe oder was auch immer. Er musste also quasi selbst zahlen und da muss man noch mal einmal mehr überlegen, ob man sich dem Risiko, dem finanziellen Risiko einer Schadensersatzklage aussetzt. Und wenn man so gar nichts in den Händen hat, also gar keinen positiven medizinischen Befund, kein, der in Richtung Behandlungsfehler geht und man auch rechtlich wenig machen kann, so im Rahmen der Aufklärung, Dokumentation und so weiter und so fort, dann muss man gut überlegen, ob man als Anwalt den Rat gibt, ach, wir versuchen es mal und mal schauen, wie es ausgeht. Da ist unsere Philosophie, da schon ehrlich zu sein und auch deutlich die Risiken aufzuzeichnen. Weil es nützt dem Mandanten nichts, wenn er über Jahre prozessiert und dann vielleicht am Ende mehrere tausend, vielleicht mehrere 10.000 Euro selbst zahlen muss. Also da sind wir ziemlich offen, das halte ich auch nur für fair. Und da darf das Gebühreninteresse eines Anwalts natürlich nicht im Vordergrund stehen. Es ist aber manchmal auch so, dass diese Gutachten einen, wie ich vorhin sagte, auf die falsche Spur bringen. Also wir haben oftmals so, dass Mandanten kommen, schon mit einem Gutachten des medizinischen Dienstes, weil es wird ja oftmals angeraten, dass man zunächst zur Krankenkasse gehen sollte. Und die leiten ja oftmals dann eine Begutachtung ein. Ich halte den Weg ja für falsch. Ich sage immer, man muss erst zum Anwalt und dann kann man vielleicht diesen Weg gehen. Aber wie gesagt, es ist auch sehr oft anders, dass die Mandanten kommen mit dem entweder positiven Gutachten oder einem negativen Gutachten des MD. Und das ist jetzt nicht der große Verlass, wie das Verfahren ausgeht. Wir haben sehr, sehr viele Fälle, wo Mandanten mit negativen Gutachten kamen, die trotzdem positiv ausgegangen sind. Wir haben aber auch die Fälle, wo es andersrum war, wo sich der Mandant verlassen hat auf die positive Begutachtung und wir sind dann sang- und klanglos im gerichtlichen Verfahren untergegangen, weil das Gutachten einfach nicht die Qualität hatte, die man sich wünscht. Und darum reicht das nicht aus, das weitere Vorgehen abhängig zu machen von einem Gutachten. Man muss schauen, hat das Gutachten Hand und Fuß? Das kann der erfahrene Patientenanwalt, der kann das bewerten, das Gutachten. Reicht mir das aus, um ins gerichtliche Verfahren zu gehen, ja oder nein? Oder sollte ich lieber die Finger davon lassen, auch selbst wenn das Gutachten positiv ist? Wir hatten mal einen Fall, an den erinnere ich mich gerne. Da hatten wir außerrichtlich 5 Gutachten. Es ging so um Profifußballer, also es war sehr umfangreich. Wir hatten 5 positive Gutachten. Und dann kam der Gerichtsgutachter und hat gesagt, ja, die 5 haben alle Unrecht, ich sehe da keinen Fehler. Und die Klage wurde dann quasi abgewiesen. Und im Fall von Jochen war es so, wir haben die Empfehlung ausgesprochen, nehmen Sie lieber Abstand. Hier sind die Aussichten doch sehr, sehr gering. Die sind nie gleich null, das gibt es nicht. Die sind auch nie 100%, aber hier waren sie nie gleich null, aber sehr, sehr gering. Und nach wirklich ausführlicher Belehrung, und wir haben etliche Gespräche geführt, hat sich dann Jochen entschlossen, das nicht zu versuchen.
Also wirklich zähneknirschend. Also ich meine, wenn jemand so viele Jahre sowas mitmacht und so viele Schmerzen auch hat und weiß, dass er nie wieder richtig vernünftig gehen wird. Also wie verbittert war denn jetzt eigentlich ganz zum Schluss, als es dann auch von euch noch den Ratschlag gab, da raten wir von einer Klage ab?
Ja, das ist mitunter schon noch ein zweiter Tiefschlag, aber ich denke, zu dem Zeitpunkt besser als vielleicht 10 Jahre später und dann so ein ganz finaler Tiefschlag noch verbunden mit der Übernahme von erheblichen Kosten und dann lieber ein Schrecken mit Ende. Und ich glaube, im Endeffekt war er dann doch mit dieser Einschätzung zufrieden und dankbar dafür, dass man offene Worte gefunden hat und gesagt hat, wir schätzen die Situation nicht allzu erfolgversprechend ein. Und da sind viele auch dankbar, nicht alle, manche können das einfach nicht verwinden. Sie sind schwer geschädigt. Ich kann das auch ein Stück weit verstehen. Ja, ich versuche es zu erklären, aber ich erreiche nicht alle. Und wenn man so schwer geschädigt ist, dann sagt man, da muss doch einer dran schuld sein und da muss doch einer verhaften. Aber das ist nicht in allen Fällen so. Und damit muss man dann auch klarkommen. Die einen können es besser, die anderen können es schlechter. Da ist der Mensch sehr unterschiedlich gestrickt, ne? Aber meine Aufgabe als Anwalt ist es, das klar zu machen. Und die Entscheidung liegt dann immer noch beim Patienten, bei der Patientin zu sagen, ich wage es trotzdem.
Also ich fand das auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Fall, besonders natürlich jetzt auch mit deiner juristischen Erklärung und was da passiert ist. Weil ich denke, als Laie und als den bezeichne ich mich hier nach wie vor, wenn man die ganze Krankheitsgeschichte hört von Jochen, da denkt man ja natürlich, an der Stelle ist bestimmt ein Fehler passiert. Und da ist ein Fehler passiert. Mögen ja auch Fehler gewesen sein, aber du hast uns ja eben erklärt, warum das juristisch nicht reicht. Dann haben wir heute alles richtig gemacht. Wir haben nämlich auf den Experten gehört, auf dich, lieber Peter. Und das war unser Fall für heute. Garantiert gibt's nächste Woche einen neuen Fall von uns, Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen.
Und bis dahin sagen wir zusammen
Tschüssi.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.